Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 274. Ja, heute wollten wir mal auf eure Fragen näher eingehen, die ihr uns freundlicherweise so nett und zahlreich gestellt habt. Und ja, mit dabei sind die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Hallo.
Und die erste Frage, die uns ereilt hat über YouTube, da fragte der Detlef: Seht ihr für das deutsche Boxen im nächsten Jahr einen Aufschwung oder eher einen weiteren Abschwung? Und wie sieht das international aus? Ja, wie denkt ihr darüber?
Ladies first.
Man kann ja, naja, nach diesem Jahr würden viele erstmal sagen, es kann ja nicht schlechter werden, aber man weiß ja nie. Also keine Ahnung, aber ich bin trotzdem ein bisschen optimistisch. Meine Corona hat ja die Boxszene, die ganze Welt, nicht nur die Boxszene, jede Szene, den Arbeitsmarkt, jedes Leben irgendwie beeinflusst. Von daher, jetzt gibt es den Impfstoff. Nächstes Jahr hofft man darauf, dass es irgendwie besser wird. Und ich glaube, dass man im Sommer auf jeden Fall dann auch wieder größere Veranstaltungen irgendwie an frischer Luft und Stadien und so machen kann. Deswegen glaube ich schon, dass es insgesamt so einen kleinen Aufschwung gibt, weil einfach die Situation sich bessert so. International auch größere Kämpfe veranstaltet werden, es gab ja auch dieses Jahr große Kämpfe, aber die Events waren nicht so groß, weil halt die Fans meistens gefehlt haben. Zuletzt bei Canelo, okay, da waren halt Boxfans dabei, aber halt auch nicht so viele. Und ich glaube, dass es nächstes Jahr schon im Sommer schon so ein Big Event mit Fans irgendwo im Ausland stattfinden könnte. In Deutschland hoffe ich auch, dass es irgendwie mal wieder aufwärts geht. Also da hat man ja dieses Jahr echt wenig so gehabt, gerade auch, weil da keiner dabei sein konnte. Gefühlt, weiß ich nicht, gab es halt wenige Höhepunkte. Aber vom Finanziellen her, so wer da Geld reinsteckt in den deutschen Boxsport, weiß ich nicht unbedingt, ob das besser wird. Das könnte auch genauso bleiben oder noch schlechter werden, weil es steht ja niemand irgendwie am Horizont, wo man denkt, der investiert jetzt extrem in den deutschen Boxsport. Also wüsste ich jetzt nicht. Wobei, es gibt ja ein paar Leute, so wie Felix Sturm oder so, die dann ihr Comeback gemacht haben, wo man dann darauf hofft, dass der vielleicht einen großen Kampf macht. Aber ich glaube, dass der Aufschwung international größer sein wird als in Deutschland.
Ich denke, dass das deutsche Boxen vermutlich stagnieren wird. Du hast zwar mit Kämpfen wie Jama Saidi gegen Vincent Feigenbutz oder Abbas Baru gegen Jack Kulkai gute, sehr gute deutsche Kämpfe gehabt. Du hast mit Robin Castrici gegen Dominik Bösel ein großes Upset dieses Jahr gehabt, das natürlich auch gut durch die Medien gegangen ist. Aber damit das Boxen vital wird oder einen Aufstieg erlebt, brauchst du Charaktere. Und die sehe ich Stand jetzt noch nicht. Aber ich bin, wer weiß, was nur in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn sich's ja mal hält vom Niveau, was man vielleicht noch dann aufbauen könnte. Von daher abwarten. Aber ich bin jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass 2021 der nächste Boxstar geboren wird.
Nee, ich bin insgesamt leider auch etwas pessimistisch eher, weil dann kann man auch nicht zu hart enttäuscht werden. Aber ja, man muss halt einfach schauen, ne, was passiert. Aber du hast schon recht, Charaktere fehlen so ein bisschen, vielleicht auch groß, ja, die Investoren, die Konkurrenz ist groß. Man wird sehen, also. Ja, man kann nur hoffen, dass positive Dinge passieren, dass die Duelle kommen, die auch wirklich interessant sind für die Fans. Und dann wird es auch wieder interessant. Aber wenn das nicht kommt, ja, dann geht es nicht gerade voran mit dem Boxsport. Leider.
Guter Punkt. Der Blerim hat bei Facebook nämlich uns eine Frage gestellt, die eine ähnliche Kerbe schlägt. Ist das Boxen im deutschsprachigen Raum ein kompletter Unterschied zum angelsächsischen Raum? Das ist auch eine gute Frage. Das haben wir ja dieses Jahr auch öfters mal angeschnitten, besprochen. Wo denn so jetzt die Unterschiede vom deutschen Boxen zum englischen Boxen sind? Findest du, das ist ein kompletter Unterschied oder denkst du, da sind Ähnlichkeiten?
Ja, gewisse Ähnlichkeiten sind sicherlich da. Das ist halt irgendwie schon eigentlich. Die Basis ist halt ganz anders. So in England, da hat man wirkliche Fans von Boxern. Das ist ja Wahnsinn, wenn englische Boxer irgendwo ins Ausland gehen, wie viele Engländer da anreisen. Das ist ja unfassbar. Und was für ein Alarm die da veranstalten. Also jetzt natürlich nicht 2020, sondern so die Jahre davor, wenn man da so in die Vergangenheit schaut. Wenn da irgendwie Hatton oder Calzaghe oder Tyson Fury oder wer auch immer dann irgendwie ins Ausland gegangen ist, irgendwer, der ein bisschen namhaft ist, der hat unglaubliche Massen an Fans mitgebracht. Sowas gibt es ja bei deutschen Boxern gar nicht. Also ich kenne kaum Leute, die wirklich Fans von deutschen Boxern sind, weil oftmals auch so die Qualität halt nicht so groß ist. Also es gibt keine wirkliche Fankultur in dem Sinne, wie sie in England so vorherrscht. Dass sie da halt wirklich brutal Alarm machen in der Halle. Das gibt es so vielleicht vereinzelt bei so Local Heroes. Das gibt's schon, dass da so ein paar Kumpels mit am Start sind und ein paar oder das halbe Dorf, aber so richtig, finde ich, ist diese Kultur nicht so da. Und es führt halt irgendwie, der ganze Sport führt halt so ein krasseres Nischendasein als vielleicht in anderen Ländern, insbesondere natürlich in England, wo das halt schon noch was ist, so der Boxsport, aber ja,
Aber ich
schwierig, ne?
glaube, am meisten liegt es einfach an der Leistungsfähigkeit der Boxer. Natürlich auch mit der Kultur, weil England ist halt auch das Land des modernen Boxsports, darf man halt auch nicht vergessen. Das merkt man dort auch. Aber wenn man sich jetzt mal irgendwie die Pound-for-Pound-Liste von Boxrec anguckt und dann die ersten Namen irgendwie in UK und dann mit den Deutschen vergleicht, das sagt halt schon alles. Wenn du jetzt hier auf Platz 1 in UK Tyson Fury, dann kommt Anthony Joshua, Josh Warrington, Callum Smith, Josh Taylor. Jetzt kommen wir mal zu Deutschland. Da haben wir Jack Kulka, Jürgen Bremer, Vincent Feigenbutz, Robin Krasnicki, Abbas Barau. Also ich meine, das ist halt die Frage, können die irgendwie ansatzweise mithalten mit der UK, mit dem UK-Ranking? Nein, so. Also selbst mit Anthony Josh, selbst mit Tyson Fury allein können alle fünf nicht mithalten. So, das ist halt so. Tyson Fury ist halt so eine Person, nicht nur als Boxer, aber auch als Boxer extrem, natürlich extremes Leistungspotenzial, aber auch als vermarktungstechnisch einfach ein perfekter Sportler, so im Endeffekt. Ich meine, der singt da im Ring, macht tausend andere Sachen, schreibt Bücher, so. Ich glaube, das ist einfach, so jemanden haben wir halt überhaupt nicht und die Leistungsfähigkeit bringt halt auch keiner. Das muss man halt auch sagen. Von den Deutschen reicht halt auch niemand an diese Leistung ran. Auch nicht von Anthony Joshua. Also ich meine, das muss man halt hart so sagen, aber ist ja so im Endeffekt. Auf jeden Fall nicht vom internationalen Star-Potenzial. Natürlich in Deutschland kennt man jetzt Jürgen Bremer und so und Vincent Feigenbutz, aber frag mal irgendwo, keine Ahnung, in Timbuktu, wer jetzt Jürgen
Deutschland kennt
Bremer
die
ist.
auch nicht unbedingt jeder.
Ja, stimmt, ja, okay, Jürgen Bremer. Ja, jeder bestimmt nicht, aber die sind noch die bekanntesten, ne? Aber ich meine, dafür, dass Jack Kulka in Position 1 ist, was auch richtig ist wahrscheinlich, zumindest aktuell, weil Jürgen Bremer ja gar nicht mehr wirklich aktiv war oder ist zuletzt. Ich meine, wie viel, ja, also ich meine, dafür kennt halt Jack Kulka keiner. So, was weiß man über ihn? Wie oft ist er irgendwo eingeladen und so in irgendwelchen Sendungen und so? Die Leute bringen auch nicht dieses Potenzial mit, dass sie sich überhaupt vermarkten lassen wollen. Das ist halt auch das Problem. Mit manchen merkt man das auch. Wenn du mit deutschen Boxern Interviews führst und so, viele haben gar keinen Bock auf sowas. Sie wollen sich gar nicht präsentieren. Die verstehen das Konzept gar nicht, dass sie sich vermarkten müssen. Die haben darauf gar keinen Bock. Und das ist das größte Problem. Die können das gar nicht.
So ist es, ne? Da mangelt es natürlich schon an viel. Also, und wenn die Leute, du brauchst ja eigentlich über längeren Zeitraum mal auch wirklich wirkliche Stars, auch so die, ja, Stars des Volkes sind, so wie Ricky Hatton oder sowas in England, die halt wirklich brutal viele Anhänger haben, die auch, keine Ahnung, wirken wie der Typ von nebenan, mit dem man irgendwie, den man im Pub trifft, was bei Ricky Hatton ja auch der Fall ist, weiß ich nicht, so die ganze Fankultur ist halt komplett anders. Es ist halt, ja. Und die Basis ist halt unfassbar viel stärker da. Das bringt es, weiß nicht, die ganze Amateurbox-Szene ist halt auch viel, viel stärker und da bekommt man halt auch dementsprechend immer viel, viel besseren Nachwuchs. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die uns Kim per Facebook gestellt hat. Wer hätte in Bestform gewonnen? Riddick Bowe gegen Mike Tyson? Und was denkt ihr da? Der Big Daddy oder der Iron Mike? Beide
wenn,
Prime.
Wenn wir hier von der Bestform reden, dann rede ich von Mike Tyson. Denn Riddick Bowe war zwar zu dem Zeitpunkt, wo er in der Bestform war, für mich unschlagbar, aber Mike Tyson war zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr in seiner Bestform. Aber in seiner Bestform war Mike Tyson einfach auch jemand, der sich kaum hat treffen lassen. Und über die Punkte würde ich da schon sagen, würde Mike Tyson gewinnen. Also der Mike Tyson der Mitte der 80er gegen den Riddick Bowe der Anfang der 90er.
Genau, der junge Mike Tyson ist also für uns alle natürlich der Prime Mike Tyson. Der ist halt natürlich kaum zu stoppen, ne? Wenn ihn hätte jemand stoppen können, dann sicherlich jemand wie Riddick Bowe, ne? Mit seinem Eisenkinn. Skill war auch da, Physis war da. Da war eigentlich auch alles da. Also das ist natürlich schon, ich meine, selbst jemand wie Tyson, der über alles wie damals wie so eine Dampfwalze drüber gerollt ist, ob der auch über den Big Daddy so drüber gerollt wäre, weiß ich nicht. Das wäre sehr äußerst interessant.
Deswegen sage ich ja Punkte.
Die Frage ist halt nur, wären die beiden überhaupt in den Ring gestiegen? Weil ich glaube, die kommen beide aus Harlem und aus, auf jeden Fall aus New York, kannten sich, glaube ich, schon als Jugendliche und haben irgendwann mal gesagt, wir kämpfen niemals gegeneinander, soweit ich weiß. Könnt mich da korrigieren, wenn ihr da irgendwas anderes wisst.
Erste Korrektur, es ist Brooklyn.
Ja, genau, es ist Brooklyn, beide. Und die kannten sich halt auch wohl schon ewig und kennen sich halt. Und die wollten wohl nie gegeneinander kämpfen. Ob dem so ist, weiß ich nicht, ne? Müsste man die selber mal fragen. Aber soweit ich weiß, ist dem so. Und das wäre die Frage gewesen, ob die überhaupt gegeneinander gekämpft hätten. Und selbst wenn, schwierig. Also in den 80ern, ich meine, da war Bo halt Amateur und Tyson halt der Gott. In den 90ern, weiß ich nicht, ob die Motivation beim Iron Mike da noch so da war. Aber wie gesagt, in den 90ern würde ich auch mit Bo gehen, in den 80ern, ja, dann wahrscheinlich mit Tyson, weil Bo halt noch Amateur war und unfertig, aber das ist auf jeden Fall so zwei Oldtime-Greats mit im Heavyweight und das ist halt fantastisch, wäre fantastisch gewesen. Und das andere Duell, was er fragt, war Saul Alvarez gegen Roy Jones Jr., beide Prime. Was denkt ihr da?
Roy Jones Jr., denn Roy Jones Jr. war in seiner Prime unbesiegbar. Hochgegriffen.
Ja, würde ich auch so mitgehen, weil wir gehen davon aus, dass es sich um den Prime-Leichtschwergewichts Roy Jones handelt. Und Alvarez hat noch nie im Light Heavyweight gekämpft. Klar, er ist da quasi ein Anführungsstrichen Weltmeister, aber das sind natürlich dann auch immer, ja, mit den ganzen Gewichtmachereien in den Verträgen, den ganzen Klauseln, darfst nun so viel wiegen am Kampftag, aber in einem richtigen Light Heavyweight-Duell gegen Roy Jones Jr. hätte er, glaube ich, auch verloren. Also wüsste ich nicht, wie er den Kampf hätte gewinnen sollen, weil nach Punkten stelle ich mir das echt schwer vor. Physisch weiß ich auch immer noch nicht, ob Alvarez wirklich im Halbschwergewicht wirklich dominieren könnte oder die guten Leute schlagen würde, weil er halt auch noch nie da gekämpft hat. Also, dass er heute, Stand heute, also sie würde ich ihn auch nicht gegen so ein Bivol oder so gewinnen sehen im Light Heavyweight, so, wenn es keine Gewichtsklauseln gibt. Also da glaube ich, ist dann doch schon die Fahnenstange erreicht. Und ich glaube nicht, dass man gegen einen der Oldtime-Greats überhaupt und sicher auch im Light Heavyweight Roy Jones Jr. in der Prime, weil er halt sagenhaft. Also ich gehe da ganz klar mit dem Roy Jones, wie Robert auch. Du, Samira, vielleicht auch?
Ja, ich gehe mit euch mit. Also ja, es ist halt auch schwer so zu sagen, wann jetzt Canelo seine Prime hatte, ne? Oder hat.
Also, genau, die Karriere ist ja
noch nicht vorbei, ne? Deswegen, man sagt es ja meistens erst, wenn jemand seine Karriere beendet hat, weil man dann im Rückblick besser so sagen kann, ja, dann fing die Prime an und dann hörte sie auf. Ich würde sagen, Canelo ist wahrscheinlich noch in seiner Prime, so gefühlt.
Ja, ja, ja.
Aber es ist halt schwer zu sagen, so deswegen schon das, also da muss man halt gucken, welchen Canelo man dann aus welchem Kampf nimmt und so, aber trotzdem, also ich würde auch mit Roy Jones Jr. gehen.
Genau, und die zweite Frage war der Rückkampf 2007 zwischen Henry Maske und Virgil Hill gekauft? Im Sinne davon, dass man Hill mit angezogener Handbremse boxte und als Verlierer verpflichtet wurde?
Ja, geht natürlich wieder in so eine bestimmte Richtung. Die Frage ist natürlich auch, vielleicht, wer von einem Maske-Sympathisant, von einer Maske-Sympathisantin die Frage zu beantworten. Aber sagen wir mal so, ich war da sogar live bei diesem Kampf in München. Und natürlich war das ein riesen Comeback, ne? Das wurde ja von Henry Maske angekündigt. Es wurde extrem inszeniert in Deutschland. Da konnten wir in Deutschland noch große Events inszenieren, die auch die Fans begeistert haben und wo einfach, das war halt so ein Event-Charakter, ne? So ein bisschen. Es geht schon so ein bisschen irgendwie in die Richtung von manchen Klitschko-Fights, wenn die Gegner nicht so spannend waren. Da ist man jetzt nicht unbedingt wegen Virgil Hill hingefahren, sondern natürlich eher wegen Henry Maske, um den halt nochmal zu sehen. Und er, seinen letzten Kampf hatte halt verloren gegen Virgil Hill. 1996, 2007 fand halt dann am gleichen Ort der Rückkampf statt. Und ja, nach so einer langen Pause hat man natürlich eigentlich viele Fragezeichen gehabt, beziehungsweise ja, jetzt vielleicht nicht so übermäßig viel von Henry Maske erwartet. Natürlich dachte man schon, dass er noch ein bisschen noch was kann, aber er hat ja Virgil Hill dann recht deutlich nach Punkten geschlagen. Und ja, so im Rückschau, also natürlich ist es echt schon lange her. Natürlich habe ich den Kampf dann auch später nochmal im Fernsehen und so gesehen, aber es ist auch schon recht lange her. So im Gefühl hatte man schon so, ja, das, natürlich ist es nicht der Virgil Hill, der da 1996 gegen Maske geboxt hat. Aber ich meine, es war natürlich auch nicht der Maske, dass er irgendwie nicht so fit war oder halt, ja, irgendwie da irgendwie nicht in seiner Bestform da angetreten ist. Das Gefühl hatte ich auch. Aber da würde ich jetzt nicht gleich irgendwie irgendeine Verschwörungstheorie oder irgendein abgekatertes Spiel vermuten. Natürlich sollte Henry Maske gewinnen. Das war ja der Sinn von dem Comeback, weil er einfach nicht mit einer Niederlage seine, also ich meine, es ist ja unschön mit einer, es ist einfach blöd, mit einer Niederlage seine Karriere zu beenden, so. Das war, sollte ja dann ein schöner Abgang werden, hat er dann auch irgendwie geschafft, aber ich weiß nicht, es kann auch einfach sein, dass Virgil Hill irgendeine Verletzung hatte oder einfach nicht richtig trainiert hat, weil er das selbst nicht richtig ernst genommen hat. Er dachte, oh, da kommt so ein alter Henry Maske zurück, der kann eh nicht mehr viel, hat er halt nicht richtig trainiert, so. Also keine Ahnung, ich weiß es halt nicht, aber sagen wir mal so, er wirkte jetzt nicht wie in seiner besten Form, aber war jetzt auch nicht so. Ja, es
wirkten beide nicht, ne? Ja, beide. Es waren halt zwei alte Männer, die da gegeneinander gekämpft haben, mehr oder weniger, die natürlich sehr past prime waren. Und ich glaube auch nicht, dass der Kampf gekauft wäre, sonst hätte Brian Minto gegen Axel Schulz wahrscheinlich auch verloren, ne? Also ich glaube nicht, dass der wirklich gekauft war. Es gab damals, soweit ich mich erinnere, hat, glaube ich, der Virgil Hill gesagt, der wäre irgendwie angeschlagen, irgendwas am Knie, meine ich, wäre das damals gewesen. Aber das ist immer so nach Niederlagen, dass man irgendwas erzählt. Da würde ich jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob ich man da so viel drauf geben kann. Er hat sicherlich auch in der Zeit, wo Henry Maske nichts getan hat, Körner gelassen und durch die Kämpfe. Und ich sehe da jetzt auch keine große Dramatik so oder keine große Verschwörung hinter. Ich glaube nicht, dass man ihn da besser bezahlt hätte. Weiß ich nicht, ich glaube auch nicht, dass das im Sinne von RTL gewesen wäre oder dass die wirklich sowas machen würden, weil, wie gesagt, sonst hätte ich gedacht, dass, oder hätte man vielleicht meinen können, dass halt Brian Minto auch gegen Axel Schulz vielleicht mit Absicht verliert, aber das hatte er dann nicht so ganz getan.
Ja, und vor allen Dingen dann im nächsten Kampf von Virgil Hill gegen Firat Aslan hat er ja dann auch verloren. Also ist jetzt nicht so, dass er da in Bestform und dann total stark war oder so aufgetreten ist. Also von daher spricht es dann schon eher für die Tendenz, dass er einfach auch nicht mehr der Beste war, ne, zu der Zeit, so 2007 dann. Ja.
Das denke ich auch. Also keine große Verschwörung da zu erkennen. Also zumindest für mich nicht. Also klar ist es beim Boxen manchmal so, dass man halt schon viel so vermutet, und aber in dem Fall glaube ich auch eher nicht. Gut, dann fragte der Joe bei Facebook, könnte Jermall Charlo dem Mexikaner Saul Alvarez gefährlich werden und würde ein Fight Sinn machen? Oder wird man eine Einigung mit dem Gewicht scheitern oder mit was auch immer?
Charlo ist gut, keine Frage, aber Alvarez hat dann doch nochmal einen Ticken mehr drauf, finde ich, als Charlo. Und ich sag mal so, eine Einigung mit dem Gewicht scheitern, wenn Charlo auf irgendeine Alvarez-Nummer mit Gewichtklausel etc. eingeht, ist er selber schuld. Sehen würde ich diesen Kampf gerne, aber ob die Welt ihn jetzt braucht, also, da sehe ich dann Alvarez also schon boxerisch auch zu deutlich vor Charlo. Könnte interessant sein, aber nicht zwingend notwendig, finde ich.
Ja, sehe ich genauso, weil ich meine, Charlo ist echt ein guter Mann, ist sicherlich auch ein würdiger Weltmeister, aber für mich kein Elite-Boxer à la Alvarez, vielleicht auch Jacobs, vielleicht noch Saunders oder die Jungs, die so im Weltergewicht sich gerade tummeln mit Spence und Crawford. Also das sind alles Jungs, die ich deutlich lieber gegen Alvarez sehen würde. Und natürlich generell die wirklichen Elite-Light-Heavyweight-Fighter ohne Gewichtsklausel. Also so ein Beterbiev oder Bivol, das wären schon massive Aufgaben für Alvarez. Und ob er die schlagen würde, ich glaube eher nicht. Aber das wird vielleicht die Zukunft noch zeigen. Aber ich sehe beide Charlos eigentlich relativ chancenlos gegen Alvarez. Ja. Das wäre dann die Antwort dazu. Die zweite Frage, die er gestellt hat, wird Gervonta Davis oder wird sich Gervonta Davis gegen Teofimo Lopez stellen? Ich sehe Lopez als klaren Favorit. Wer hätte mehr zu verlieren? In den USA würde der Kampf vermutlich sehr viel Geld generieren. Das würde er ohne Zweifel. Aber ich glaube, dass man die beiden tendenziell vielleicht noch ein bisschen weiter aufbaut, um dann irgendwie einen richtig fetten Payday zu haben. Ja, ich würde Lopez auch als Favoriten sehen. Wobei Gervonta Davis natürlich mit seiner Punching Power immer irgendwas möglich machen könnte. Aber ich glaube schon, dass Lopez ihn ja über die Punkte schlagen würde. Ich glaube auch nicht, dass Lopez sich jetzt so die Bomben fangen würde. Und selbst wenn mal was einschlägt, würde er stehen bleiben. Also ja, also das wäre natürlich auch ein Kampf für nach Corona, wenn man vielleicht die Kuh noch ein bisschen melkt. Aber das wäre natürlich absolut fantastisch, so die beiden gegeneinander zu sehen. Das ist natürlich ja mit die Besten, die die Welt so momentan hat. Gut. Dann fragte der Christian. 3 Fragen. Welche 5 Kämpfe sollten 2021 Gewichtsklassen unabhängig unbedingt kommen?
Charlo gegen Golovkin wäre so ein Ding.
Findest du? Findest du das interessant?
Ja, so ein junger Charlo gegen einen alten Golovkin.
Ja.
Besser als der letzte Gegner von Golovkin. Dann würde ich da natürlich noch sagen, alles, was Top 5 ist im Schwergewicht, alles, was Top 5 ist im Cruisergewicht und alles, was Top 5 ist im Halbschwergewicht. Das sind für mich momentan sehr spannende Gewichtsklassen.
Das sind zu viele Kämpfe, Robert. Du darfst nur 5 nennen. Du musst dich entscheiden.
Okay, Golovkin gegen Charlo, Fury gegen Joshua.
Da bin ich auch dabei.
Bivol gegen Beterbiev.
Bin ich gerne. Krieg.
Ja. Ich habe jetzt 3, ne? Ja. Dann in 2 habe ich noch. Oh, die wollen gut gewählt sein. Unter Druck kann ich nicht arbeiten.
Soll ich?
Ich würde noch sagen, Brides gegen Gassiev würde ich noch mal gerne sehen, aber Gassiev ist im Schwergewicht. Und ich würde noch nehmen ich würde noch mal Wilder gegen Fury würde ich auch noch mal nehmen.
Ja, sowieso. Ja, Schwergewicht, alle Duelle, ne? Natürlich hier Fury gegen Joshua oder gegen Wilder gegen irgendwen davon, alles traumhaft. Und natürlich würde ich brutal gerne Terence Crawford gegen Errol Spence sehen. Das wären auch so Kämpfe, die einfach fantastisch wären. Ne? Da ist schon eine Menge machbar. Die Frage ist immer nur, ob das so kommt. Kann ich meine
vorlesen? Also ich habe Tyson Fury, Anthony Joshua, so wie ihr, dann Teofimo Lopez, Gervonta Davis, darüber haben wir gerade geredet, Terence Crawford gegen Errol Spence Jr., Alexander Usyk gegen Deontay Wilder oder Anthony Joshua, fände ich beides gleich gut fast schon, und Jürgen Bremer gegen Felix Sturm, damit wir auch einen deutschen Kampf damit drin haben. Weil wenn der Arthur ist nicht kommt, dann kommt er gar nicht mehr.
Gute Frage, also ja, ganz klare Nummer, weiß nicht, Top 5 kann man da vielleicht nicht nennen, aber alles, was irgendwie ähnlich leistungsstark ist, gegeneinander Das wäre schon sehr nett. Gut, dann fragte er, ist Ryan Garcia ein kommender Pound-for-Pound-Boxer oder wird er überschätzt? Was denkst du da, Samira?
Er hat natürlich, 20 Kämpfe hat er, er ist 22 Jahre, das ist, glaube ich, auch eher so ein krasser Ausschlag. Er ist halt noch extrem jung. Und ja, also auch seine Trainings, wenn man sich mal anguckt, so wie schnell der ist, natürlich Videos sind immer Videos so, aber trotzdem, er ist einfach schon extrem talentiert und sowas sieht man halt kaum so international im Boxen. Also der ist wirklich krass. Der ist so schnell, das ist unglaublich. So, das ist einfach auch so, wenn er im Sandsack arbeitet, seine Bewegung macht. Das ist wirklich krass. Deswegen denke ich, dass er auf jeden Fall ein kommender Pound-for-Pound-Boxer ist. Auch wenn die größten Kämpfe für ihn noch kommen, so. Den letzten Kampf hat er gegen Francisco Fonseca gemacht, gewonnen. Erste Runde K.O. Natürlich sind es jetzt, fehlen da noch irgendwie die großen Namen, aber das wird ja bald, ne? Er boxt ja jetzt auch bald gegen Luke Campbell nächstes Jahr. Darüber werden wir ja dann auch noch reden, nachdem wir den Kampf gesehen haben im Januar 2.1. Also dafür, dass er so jung ist und schon so einen Rekord hat, 20 Kämpfe, 17 Siege durch K.O., keine Niederlage, unentschieden und dann, wie er boxt, sein Potenzial, technische Ausbildung und so. Also wenn er da nicht irgendwie Pound-for-Pound-Boxer wird, dann weiß ich auch nicht, wer das dann sonst werden sollte. Also auf jeden Fall sind die Bedingungen sehr, sehr gut für ihn.
Ja, absolut, denke ich auch. Ich meine, er ist halt ein super Federgewichtler, Leichtgewichtler, aber er ist halt extrem groß mit 1,78, also ich denke, da geht auch eine Menge ist da noch möglich, was Gewichtsklassenaufstiege angeht, da er auch noch so jung ist. Und wenn man sich ihn anschaut, ist das schon wunderbar, ne? Wie er sich bewegt, wie schnell er ist und ist halt Skill ist halt brutal da, ist halt alles da. Plus natürlich die Upset-Möglichkeiten, die er so hat, also dass da ist einfach noch so viel Potenzial vorhanden und in diesem jungen Alter und das muss man natürlich abwarten, ne? Wenn es jetzt irgendwann gegen die ganz starken Leute geht, wie er da aussieht. Aber ich denke, was man bis jetzt so gesehen hat, ist ja, ich sage nicht, dass das jetzt irgendwie der Pound-for-Pound-Mega-Dominator wird, aber ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, die ja vielleicht so ja, das die nächsten 10, 15 Jahre auf jeden Fall ein ordentliches Wörtchen da mitzureden haben. Wenn natürlich nichts irgendwie groß schief geht, so Unfall, Lebensstil oder so. Aber wenn das alles so weiterläuft und sich gut entwickelt, ist er sicherlich jemand, der so von seiner Vita her ja, ein ganz, 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 ganz großer werden kann. Also von dem werden wir auf jeden Fall noch viel hören, weil halt aufgrund seiner auch körperlichen Möglichkeiten ist er halt unendlich viel denkbar. Auch das Weltergewicht ist ja nicht weit weg, gerade mit 1,78 und vielleicht geht dann irgendwann langfristig noch mehr, ne? Was auch passieren wird, denke ich, weil er hat alles eigentlich, was man braucht, ne? Und genau solche Leute braucht das Boxen auch wie ihn. Mehr solche jungen, extrem begnadeten Kämpfer, die einfach Freude bereiten, wenn man sie ihnen zuschaut. Ne? Davon kann es nie genug geben und ich finde, er ist auf jeden Fall einer von denen. Gut, dann fragte er noch, als großer Fan von Marvin Hagler, ärgert mich die Niederlage gegen Sugar Ray Leonard bisweilen immer noch. Verständlich. Wer hat eurer Meinung nach diesen Superfight 1987 gewonnen? Ja, wer den gewonnen hat, ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen. Das ist ja natürlich auch immer so abhängig davon, welche Brille man aufhat. Ne? Hagler-Fans werden wahrscheinlich sagen, immer Hagler hat den gewonnen. Fans von Leonard werden sagen, oh, der Sugar Ray, der hat den aber gewonnen. Vielleicht die härteren Hände, besseren Hände gehabt. Weiß ich nicht, schwierig zu sagen, ne? Was denkst du darüber, Samira?
Ja, das ist halt so eine Frage, die verdient eigentlich schon eine extra Folge. Ich meine, wir haben den Kampf jetzt alle nicht gestern gesehen, sondern irgendwie nur irgendwelche Erinnerungen von sehr langer Zeit. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht direkt meinen Punktzettel irgendwie vorlesen. Das müsste ich auch noch mal ganz genau machen. Ich weiß nur, dass man hätte auf jeden Fall Hagler den Kampf auch knapp geben können. Dass auch ein Punktrichter nach dem Kampf irgendwie seine Wertung irgendwie geändert hätte, pro Heckler, glaube ich. Aber nach dem Kampf, klar, sieht man das immer dann anders im Fernsehen und so in der Aufzeichnung, als wenn du da vielleicht am Ring sitzt. Und dann kommt ja auch immer so eine persönliche Sympathie vielleicht noch unterbewusst mit rein in die Punktwertung, wenn da so Megastars in den Ring steigen, ist man oft für den einen oder anderen so bei knappen Runden. Ja, aber wenn man sich die Geschichte des Kampfes anguckt, dann findet man halt Leute, die haben einfach pro Leonard und pro Heckler gepunktet und Larry Merchant zum Beispiel von HBO hat den Kampf 114-114 gewertet, also es gab auch Unentschieden. Wäre vielleicht am gerechtesten gewesen, weiß ich nicht, dann wäre es nicht so ganz umstritten. Aber ja, ist ganz interessant, wenn man sich auf jeden Fall die Scorecards von den Leuten, die da ringside waren, von der Presse, kann man im Internet finden und sich das mal angucken, so wie die gepunktet haben. Da sieht man auch, dass es ziemlich unterschiedlich sein kann. Das ist halt, es war halt nicht so ein klarer Kampf und ja, auf jeden Fall kann man verstehen, wenn man da verärgert ist als Heckler-Fan, wenn dann Sugar Ray den Kampf zugesprochen bekommt.
Ja, aber das sind natürlich, ich meine, Heckler war natürlich ein Monster, ne? Ein krasses Biest. Also das sind ja beides, an die Jungs gewesen, das ist beides mit die größten aller Zeiten. Und das war natürlich schon ein unfassbarer Kampf. Also das ist ja einer der größten Fights so in den 80ern. Abseits von Tyson war das vielleicht so der Kampf, ne, der 80er. Und das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn gewesen. Also schwer zu sagen. Gut, dann fragte der Armen bei YouTube. Danke erstmal, wie immer, super Podcast. Dimitri Pirok hätte ja 2012, oder war es 2013, gegen Gennady Golovkin kämpfen sollen, ja. Leider hat er sich verletzt und musste zurücktreten. Nun meine Frage, wie wäre dieser Kampf ausgegangen, wenn der stattgefunden hätte? Ich fand Piroks Kämpfe immer echt cool und er hat als erster und einziger bisher Daniel Jacobs vorzeitig geschlagen. Das ist so. Dimitri Pirok war ein fantastischer Boxer. Soweit ich weiß, hatte er große Probleme mit seinem Rücken. Ich glaube, die Bandscheibe war da betroffen. Und der hat ja auch öfter versucht, wieder ein Comeback zu starten. Und hat es immer wieder probiert. Aber es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Und wenn da so die Beweglichkeit und so alles dann nicht mehr da ist, ist halt super schade. Weil Pirok wäre sicherlich jemand gewesen, der natürlich auch für Alvarez oder so ein potenzieller gefährlicher Gegner gewesen wäre. Und ja, also ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen. Ich habe jetzt auch nicht jeden Kampf von Pirok gesehen, aber so damals gegen Kofi Yantua und so, das habe ich mir auch alles angeguckt. Der damals, glaube ich, Arena-Kämpfer war von Ahmed Öner. Und das war schon sehr, sehr eindrucksvoll, der Mann. Also das wäre fantastisch gewesen, ihn gegen Golovkin zu sehen oder auch gegen Alvarez vielleicht. Ne? Aber es ist halt schade, wenn Karrieren so unvollendet sind. Ne? Ich meine, die Karriere war zweifelsohne fantastisch, die er hatte, aber da fehlen noch, oder da wären natürlich noch einige Möglichkeiten gewesen, richtig große Paydays zu haben. Und ja, ob es dazu gekommen wäre, weiß ich nicht, und gegen Golovkin, schwer zu sagen. Ich würde schon Golovkin vorne sehen, knapp, aber Pirok war auf jeden Fall exzellent und wäre sicherlich auch in der Lage gewesen, jeden zu ärgern zumindest. Ob er jeden geschlagen hätte, weiß man halt nicht. Ist halt viel Kaffeesatzleserei. Ne? Was man gesehen hat, war auf jeden Fall stark, aber ich denke, Golovkin war noch ein Tick stärker. Aber wer weiß, ne? Die Wahrheit liegt halt leider immer im Ring. Und man kann nur spekulieren, aber ist schon schade, dass uns mit ihm so ein bisschen einer, ja, verloren gegangen ist, der sicherlich sehr, sehr großartige Kämpfe hätte abliefern können. Ne? Und der vielleicht auch eine ganze Ära hätte verändern oder ein bisschen beeinflussen können. Weil angenommen, er hätte gegen Golovkin geboxt und gewonnen oder hätte gegen Alvarez geboxt und gewonnen. Ne? Wer weiß, wie man heute so Pound for Pound über die reden würde und wie dann die Kämpfe danach verlaufen wären. Das ist alles immer ein bisschen schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall schade um ihn. Also er hätte auf jeden Fall großes Potenzial gehabt. Gut. Dann fragte noch der René bei Facebook, das Rematch zwischen Robert Helenius und Adam Kovnacki soll 2021 stattfinden. Daumen rauf oder Daumen runter? Wie seht ihr das?
Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant. Also, die haben ja das erste Mal am 7.3.2020 gegeneinander geboxt und da hat überraschend Robert Helenius durch TKO in Runde 4 gewonnen. Also eigentlich gegen den Favoriten Adam Kovnacki, wurde ausgenockt, hat seine erste Niederlage einstecken müssen. Ja, ich glaube, viele sind da vielleicht von einem eher sicheren Sieg vielleicht für Kovnacki ausgegangen. Es war dann schon echt krass eigentlich von Helenius. Fand ich sehr, sehr cool irgendwie. Deswegen, das Rematch ist dann schon auch interessant. Eigentlich hat, finde ich, da Helenius mehr zu verlieren, weil auf Kovnacki, da erwarten irgendwie alle, dass er ja sich besser zeigt und sich halt nicht mehr irgendwie, nicht mehr runtergeht, den Kampf irgendwie besser bestreitet und wirklich sein Potenzial irgendwie da besser zeigen kann. Deswegen glaube auch schon, dass er da besser auftreten kann. Und fraglich ist halt, ob Robert Helenius den dann nochmal irgendwie so beeindrucken kann. Muss nicht sein, kann natürlich sein, aber es ist halt irgendwie, ich glaube an Helenius Stelle ist es eher nicht so schlau, weil er sollte dann vielleicht lieber aus dem Sieg weitermachen und irgendwie jemand anders boxen. Aber weil wenn er jetzt verliert, dann ist es halt irgendwie so, dann ist der erste Sieg halt dann auch wieder so quasi zunichte gemacht irgendwie. Also ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass die meisten auch von Kovnacki erwarten, dass er das im Rematch, dass er das Rematch gewinnt, egal wie. Aber ja. Weiß jetzt nicht, ob das so interessant für alle Boxfans ist. Sagen wir mal so, für die, die den ersten Kampf gesehen haben, wird es vielleicht ganz spannend sein, weil es halt ein bisschen überraschend war. Deswegen ist halt die Frage, ja, wird es beim zweiten Mal auch überraschend oder halt nicht. Aber es ist jetzt kein so Big Fight, auf den man jetzt die ganze Zeit gewartet hat. Außer vielleicht René, weil er die Frage gestellt hat. Und deswegen, anscheinend weiß ich nicht, ob er sich darauf freut. Aber irgendwie interessiert er sich ja auf jeden Fall schon für diesen Kampf.
Ein Rematch ist nie schlecht, wenn der erste Kampf überraschend war. Von daher, warum nicht? War ein guter Kampf. Helenius hat alle überrascht. Das muss man ihm hoch anrechnen. Von daher, ich würde mich drauf freuen.
Ja, definitiv. Und Samir hat sicher recht, dass Helenius mehr zu verlieren hätte. Er ist auch der ältere Mann. Wäre sicherlich vielleicht wieder Außenseiter in einem Rückkampf. Aber warum nicht? Ne? Ich meine, für die Legacy von so einem Kovnacki ist natürlich nicht schlecht, wenn man so eine Niederlage wieder ja klarstellen könnte, ne? Und von daher denke ich, dass Kovnacki den Kampf auf jeden Fall braucht, deutlich eher braucht, als ihn Helenius braucht.
Er hat vor allem auch mehr zu verlieren als Helenius.
Gut, das wäre es dann soweit gewesen für diese Fragenfolge. Es wird noch Ende des Jahres noch einen Jahresrückblick geben. Der wird aller Voraussicht nach Ende der Woche kommen. Also kurz vor Jahresende. Und dann werden wir Sonntag wieder, wie gewohnt, die nächste Folge veröffentlichen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne weiter so nette Fragen stellen, wie ihr es heute gemacht habt. Ich hoffe, wir haben die befriedigend beantworten können. Ja, dann hören wir uns dann Ende der Woche wieder. Bis dahin. Servus.
Tschüss.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.